SWR 2 Forum.
Italien und die EU kehrt die Euro-Krise zurück. Am Mikrofon ist Thomas Ihn. Italien will dreimal mehr Schulden machen als vereinbart. Damit wollen die populistischen Regierungsparteien Lega Nord und Cinque Stelle ihre Wahlversprechen finanzieren. Steuererleichterungen etwa oder ein niedriges Renteneintrittsalter. Die Europäische Union, die über die nationalen Haushalte wacht, lehnt die Schuldenmacherei ab. Die italienische Regierung aber bleibt hart. Das Land ist hochverschuldet, sein Bankensystem ist verwundbar. Also kann Europa, kann Italien eine weitere Finanzkrise überstehen? Was passiert dann mit dem Euro? Und welche Risiken kommen damit auf die Steuerzahler zu, in Deutschland etwa? Es diskutieren Dr. Katharina Gnad von der Bertelsmann Stiftung in Berlin, Professor Dr. Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim und Karl Hoffmann, Italien-Korrespondent mit Sitz in Palermo. Zwei Ereignisse erschüttern heute Rom. Da ist zum einen ein übler Regen- und Hagelschauer, der ein Verkehrschaos ausgelöst hat. Und da ist die Erklärung von Finanzminister Giovanni Tria heute Mittag, in der er auf die Kritik aus Brüssel antwortet. Wären wir im alten Rom, die Erklärung wäre einfach. Göttervater Zeus ist zornig auf die da in Rom. Herr Hoffmann, fordert die italienische Regierung gerade das Schicksal heraus?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die italienische Regierung spielt einfach ein völlig neues Spiel. Das heißt, Angriff ist die beste Verteidigung. Man versucht, sich Freiraum zu schaffen, sich ein bisschen zu lösen aus der Umklammerung der EU, die nach Meinung der neuen italienischen Regierung dafür verantwortlich ist, dass Italien in dieser Lage ist. Und Schuld gibt man den Vorgängerregierungen und der Lässigkeit, mit der man in Europa sich hat behandeln lassen. Und das hat jetzt ein Ende. Italien geht einen neuen Kurs und die anderen müssen einfach schauen, wie sie damit zurechtkommen. So ganz kurz gesagt.
Frau Gnad, Sie arbeiten bei der Bertelsmann Stiftung im weitesten Sinn über Europas Zukunft. So heißt dann auch der Projektbereich, den Sie verantworten. Gleichzeitig sind Sie an einem Projekt mit dem Delors-Institut beteiligt, das durch Reparaturen und Vorbereitungen den Euro kräftigen will. Auf Englisch klingt das natürlich viel schöner. Repair and prepare, strengthening the Euro. Wenn wir auf Italien schauen, Frau Gnad, geht es da nun mehr ums Reparieren oder Präparieren?
Wenn man auf Italien schaut, dann geht es sowohl ums Reparieren als auch ums Präparieren. Herr Hoffmann hat es gerade angesprochen, Italien legt momentan einen Kurswechsel nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftspolitisch vor. Und das hat was damit zu tun, dass Italien schon sehr, sehr lange wirtschaftspolitische Probleme hat. Also hier geht es darum, die Wirtschaft, die langfristig jetzt schon leidet, zu reparieren. Aber es geht natürlich jetzt auch ums Präparieren. Es geht auch um die Frage, wie geht es mit dem Euro weiter? Ist der Euro gerüstet auf solch eine Krise? Muss der Euro weiter reformiert werden? Welche Rolle spielt dort Italien? Von daher gucken wir sowohl ein bisschen in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.
Friedrich Heinemann, Sie sind Experte für öffentliche Finanzen. Sie warnen unermüdlich vor den Risiken, die in den italienischen Finanzen stecken. Wäre die Zuspitzung zwischen Italien und der EU vermeidbar gewesen, wenn man früher auf Leute wie Sie gehört hätte?
Das wäre zu viel gesagt. Wir Ökonomen sollen uns nicht immer so viel einbilden auf unsere Kompetenz. Aber worauf Ökonomen natürlich immer hinweisen, ist auf die Budgetrestriktion. Man kann nur das Geld ausgeben, was man hat. Und wenn man schon sehr stark verschuldet ist, dann ist es sehr schwer, auf diese Schulden noch neue Schulden zu packen. Das Problem ist dabei auch nicht unbedingt jetzt für Italien nur der hohe Schuldenstand, sondern das eigentliche Problem ist die niedrige Wachstumsrate. Denn ein Land kann auch mit hohen Schulden relativ gut klarkommen, wenn es dann ökonomische Dynamik anfacht. Und das eigentliche Problem des jetzigen neuen Kurses der italienischen Politik ist nicht so sehr nur das Schuldenmachen, sondern auch das Zurückdrehen von zarten Reformen, durch die das Land gelaufen ist. Und das zusammen ist ein extrem gefährlicher Cocktail.
Nun sagt ja die italienische Regierung, das 3%-Kriterium, das hält sie locker ein. Wir in Deutschland haben es ja schon mal gerissen. Also wenn jetzt unter 3% neue Schulden gemacht werden, was ist daran so schlimm?
Ja, das ist das Geschickte der italienischen Regierung, das Rumreiten auf den 3%. Der berühmte Stabilitätspakt Europas ist aber viel mehr als ein 3%-Kriterium. Das ist inzwischen ein sehr kluger Pakt, der auch sagt, Länder, die einen sehr hohen Schuldenstand haben, müssen ambitionierter vorgehen. Man muss die guten Zeiten nutzen, um Spielraum zu bilden für die nächste Krise. Italien ist ja momentan gar nicht in der Krise. Wir haben ein günstiges wirtschaftliches Umfeld in Europa. Und in solchen guten Zeiten sagt der Pakt Italien, ihr müsst jetzt sehr schnell zu einem Budgetausgleich kommen. 3% wäre horrende Abweichung der Vorgaben des Stabilitätspakts.
Der Gesamtschuldenstand liegt bei 132%. Wie ertragen das denn die Italiener? 60% sind erlaubt, Herr Hoffmann.
Die Schulden, die Italien hat, das sind ja nicht Schulden, die gestern gemacht wurden oder vorgestern, sondern die stammen eigentlich aus der Zeit der 70er und 80er Jahre, als die Regierungen der Christdemokraten und auch der Sozialisten unter Craxi damals noch sich viele Wählerstimmen erkauft haben, dadurch, dass sie eben unglaublich viel Geld ausgegeben haben. Ich erinnere nur, das Erdbeben von 1980 in der Nähe von Neapel hat so etwas wie umgerechnet auf heutige Werte 30 Milliarden Euro verschlungen. Da sind Baumaßnahmen getätigt worden, die völlig überflüssig waren. Da hat jeder, der auch nur eine alte Hütte hatte, ein neues Haus bekommen, das im Prinzip aber gar nicht mehr benötigt wurde, nachdem es endlich fertiggestellt war. Die Leute hatten sich inzwischen was Neues irgendwo gesucht und jetzt stehen da ganze Stadtteile in den Städten oder auch auf den Dörfern, stehen ganze Häuserzeilen leer. Daran sieht man, wie falsch damals schon das alles gelaufen ist und woher der italienische Schuldenberg ursprünglich eigentlich kommt. Das Problem ist heute, dass es eben diesen Schuldenberg schon so lange gibt und dass der Erfolg der jetzigen Regierung in Italien vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist, dass diese Regierung sagt, uns ist dieser Schuldenberg eigentlich egal, wir sind nicht dran schuld. Und wir wollen endlich eine Zukunft haben ohne Schulden. Und wir tun jetzt mal so, als gäbe es diesen Schuldenberg nicht. Und das ist natürlich für das Normalvolk und vor allen Dingen auch für die ärmere Bevölkerung in Süditalien eine wunderbare Botschaft. Wenn man Schulden hat und irgendwann mal nicht mehr weiß, wie man sie zurückzahlen kann, dann macht man irgendwie die Augen zu und tut so, als gäbe es sie nicht. Dann kann man wieder ruhig schlafen. Das geht in einem Wirtschaftssystem natürlich nicht und auch schon gar nicht in dem politischen System der EU, aber das ist im Augenblick so ein bisschen, scheint es mir, die Botschaft dieser neuen Regierung und sie erhält ja dafür auch enorm viel Unterstützung. Die Popularität von Lega und auch von Cinque Stelle nimmt im Augenblick immer noch zu.
Wenn ich da direkt anknüpfen darf, das Verschulden der Vorgängerregierung trifft ja jetzt auch vor allem die junge Generation. Wenn man sich Arbeitslosigkeit anguckt, ist die im europäischen Vergleich in Italien gehört die Jugendarbeitslosigkeit immer noch mit zu den höchsten Zahlen. Die Produktivität ist sehr niedrig. Es ist also ein sehr, sehr schlechter Generationenvertrag auch gewesen. Von daher interessiert in gewisser Weise die junge Generation der Schuldenberg erstmal nicht so, weil die Zukunftsaussichten momentan so schlecht sind. Und da ist das Argument dann zu sagen, wir müssen jetzt sparen, ist natürlich auch sehr schwer nachzuvollziehen.
Was könnte man da tun, um der Jugend Hoffnung zu geben und gleichzeitig den Sparvorgaben zu entsprechen?
Also ich glaube, es wurde ja auch von Herrn Heinemann schon ganz kurz angesprochen, es geht gar nicht so sehr darum, um diese Kernzahlen, die jetzt immer wieder genannt werden, wie viel Defizit wird gemacht, wie viel Schulden werden gemacht, sondern die Frage ist ja auch, wofür wird das Geld jetzt ausgegeben und hat das eine Chance darauf, den Wachstum anzukurbeln und langfristigen Wachstum zu schaffen? Und das ist letztendlich, wenn man sich dann im Detail auch jetzt nochmal anguckt, was ist eigentlich für Italien jetzt wirtschaftspolitisch notwendig, dann sind das Sachen, die dann im Idealfall auch für die junge Generation von Vorteil sind. Dazu gehören Sachen wie die Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Es gibt ein großes Problem, dass die, die in Lohn und Brot und Anstellung sind, den Arbeitsmarkt verschließen für die jüngere Generation. Es gibt Fragen nach Investitionen für Bildung, infrastrukturelle Investitionen. All diese Sachen sind notwendig für die italienische Wirtschaft, um langfristig zu wachsen, die auch der jungen Generation zugutekommen würden.
Da kann man Frau Gnad nur zustimmen und an der Stelle muss man aber klarstellen, dass das, was die italienische Regierung jetzt in ihr Reformprogramm schreibt, eben alles große Schritte genau in die falsche Richtung sind. Die Arbeitsmärkte werden nicht dereguliert, also man versucht nicht die Barrieren für junge Menschen abzubauen, sondern sie werden wieder aufgerichtet. Der Wohlfahrtsstaat in Italien ist sehr teuer, aber er schützt vor allen Dingen die Rentner und eben nicht die Arbeitslosen. Also er hat eine sehr schlechte Bilanz darin, Menschen, die arbeitslos werden, wirklich vor Armut zu schützen. Und auch hier werden jetzt Rentenleistungen wieder ausgedehnt. Es wird ein Grundeinkommen soll eingeführt werden, was Menschen im Grunde dafür bezahlt, dass sie gar nichts tun, das sind natürlich alles in der Tendenz genau die falschen Dinge. Also wenn das Geld, was jetzt ausgegeben würde, wenigstens investiv verwendet wird, aber das wird es ja gerade gar nicht. Also das ist eine Politik, die ist eben am Ende nicht im Sinne der jungen Generation. Und daher ist es schon sozusagen ein kollektives Ignorieren der wirtschaftlichen Zwänge, die da derzeit zu beobachten ist. Und das ist schon ein Phänomen. Wenn man eine rationale Erklärung suchen will, dann ist es vielleicht der Versuch und der Europa jetzt so unter Druck zu setzen, dass diese ganze Altschuldenlast, diese berühmten 2,2 oder 2,3 Billionen Euro, dass die im Grunde auf Europa in irgendeiner Weise abgewälzt werden. Also das ist vielleicht so das Rationale hinter dieser scheinbar irrwitzigen Strategie. Man will so eine Drohkulisse aufbauen, dass Europa am Ende des Tages seine Transferinstrumente für Italien aktiviert. Das ist die Hoffnung. Das ist das große Spiel, was jetzt gespielt wird.
Matteo Salvini von der Lega Nord hat ja mittlerweile seine Position geändert. Er sagt, Italien wolle jetzt doch im Euro bleiben. Eine Zeit lang war er mal dagegen. Aber was hat der Mann tatsächlich vor? Die Strategie sieht so aus, als ob er Italien aus dem Euro herausführen wollte. Aber sagen tut er etwas anderes. Also wo stehen wir da, Herr Hoffmann?
Ja, das ist alles Strategie, die ein Ziel hat und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Alles, was jetzt passiert ist, ist in Funktion der anstehenden Europawahlen. Alles, was Salvini jetzt sagt und tut, das ist, um sich zu profilieren und dafür zu sorgen, dass seine Partei und möglicherweise auch Schwester- und Bruderparteien in anderen Ländern, die also so einen ähnlichen Kurs fahren, eine möglichst große Mehrheit bekommen und dann will man Europa umkrempeln. Mit oder ohne Euro, mit oder ohne die Institutionen, das ist alles sehr vage. Es gibt kein wirkliches Zukunftsprojekt in dieser Regierung. Es gibt nur den Wunsch, etwas zu verändern und zwar von den Leuten, die jetzt versuchen, an die Macht zu kommen, in Italien ist es eben vor allen Dingen Salvini, und dann sich eine Mehrheit und eine Macht für die Zukunft zu sichern. Wie das am Ende aussehen soll, das ist im Augenblick auch den Italienern gar nicht klar. Der Ausstieg aus dem Euro, das ist also immer wieder vorgerechnet worden in den letzten Wochen und Monaten, würde so und so viel kosten, genau weiß das keiner, aber möglicherweise würde mit der Einführung einer neuen Lira die Lira um 50% gleich mal abgewertet werden müssen, was den Exportbranchen in Italien natürlich in die Hände spielt. Würde aber insgesamt der Bevölkerung wahrscheinlich einen Rückschritt von mindestens 6-8% jährlichen Grundeinkommens bescheren würde, weil Italien ja auch sehr viel importieren muss, was dann also teurer werden würde. Tatsache ist, dass, wie Herr Heinemann gesagt hat, man da ein Schreckgespenst aufbaut. Die Drohung, aus dem Euro auszusteigen, würde letztlich bedeuten, dass der Euro keinen Bestand mehr haben kann. Also ein Europa ohne Italien, ein Euro ohne Italien ist bei der Größe und doch auch bei der relativ starken wirtschaftlichen Präsenz Italiens einfach undenkbar, sagen zumindest viele Experten.
SWR 2 zum Thema Italien und die EU. Im Forum diskutieren wir über die möglicherweise anstehende Rückkehr der Euro-Krise mit Karl Hoffmann, Italien-Korrespondent Friedrich Heinemann, Wirtschaftsforscher und Katharina Gnath von der Bertelsmann-Stiftung. Und jetzt ist eigentlich fast schon das Stichwort gefallen. Too big to fail. Ist Italien zu groß, um scheitern zu dürfen?
Tatsächlich hat es in seiner Staatsschuldenumfang eine Größe, die einen ungeordneten Zahlungsausfall unvorstellbar macht. Also wir hatten jetzt gerade 10 Jahre Lehman Brothers, 2008 Herbst, und wir haben dann noch von einer Bilanzsumme geredet damals. Das waren einige 100 Milliarden Dollar. Wir reden bei Italien von einer Bilanzsumme, wenn man mal auf den Staat schaut, von 2,2 Billionen Euro. Die italienischen Banken sind ganz stark in die italienischen Staatsanleihen investiert. Also ein Zahlungskollaps Italiens, also eine Illiquidität Italiens würde bedeuten, dass de facto das italienische Bankensystem komplett kollabieren würde mit allen grenzüberschreitenden Ansteckungseffekten, die man sich dann vorstellt. Das ist erstmal ein Szenario, das ist wirklich unkalkulierbar. Die Europäer haben inzwischen gewisse Rettungsmechanismen geschaffen. Wir haben den berühmten Rettungsschirm, den europäischen Stabilitätsmechanismus. Aber man muss sich vor Augen führen, der hat die Obergrenze der Kreditgewährung, die liegt bei 500 Milliarden und einiges davon ist auch schon ausgereicht. Damit kann man letzten Endes ein Land nicht stabilisieren, was jedes Jahr einen Refinanzierungsbedarf in der Größenordnung von 400 Milliarden hat in den kommenden Jahren. Also tatsächlich Heute muss man irgendwo sagen, too big to fail. Und das macht vielleicht auch Italiens Strategie am Ende ein Stück weit rational.
Ich würde da gerne auch dran anschließen. Ich glaube, Italien ist auch too big to fail aus politischer Sicht. Wirtschaftlich haben wir das gerade von Herrn Heinemann gehört. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, Italien ist eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union. Es war über lange Zeit eines der proeuropäischsten Länder. Es gibt auch immer noch einen großen proeuropäischen Kern in der Bevölkerung. Aber wir haben gesehen in den letzten Jahren, nicht zuletzt über die Wirtschafts- und Finanzkrise, dass diese Zustimmung zu Europa oder zu diesem Europa und zu dieser EU, wie wir sie gerade haben, dass sie runtergeht, dass die italienische Bevölkerung damit nicht mehr glücklich ist. Man muss auch sagen, Italien ist ein wichtiger Akteur, auch in anderen Politikbereichen, sei es die Migrationsfrage, sei es aber auch Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt, man kann Italien auch politisch jetzt nicht verlieren im Kampf um dieses europäische Projekt.
Man muss allerdings auch mal die umgekehrte Frage stellen. Wir wissen, was Italien alles falsch gemacht hat und was Italien jetzt im Augenblick auch im Zuge dieser Haushaltsvorstellung falsch macht. Aber die Italiener interessiert sehr viel mehr die Frage, was hat Europa alles falsch gemacht gegenüber Italien? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn man das nicht herausfindet und wenn man darüber nicht redet, dann wird man sich mit Italien auch dauerhaft nicht friedlich einigen können. Nehmen wir zum Beispiel die Frage der Immigration. Die Italiener haben natürlich zum Schluss zu Recht gesagt, mit dem Dublin-Abkommen haben wir den schwarzen Peter. Wir müssen all diese Leute aufnehmen und dann dürfen wir sie nicht mal weiterziehen lassen, obwohl sie gar nicht bei uns bleiben wollen. Und allein, was das bedeutet für die italienische Bevölkerung, wenn zum Beispiel Frankreich jetzt in seinem Land aufgegriffene Immigranten wieder zurückschickt nach Italien oder die Diskussion auch in Bayern, Immigranten, die vorher schon in Italien waren, wieder über den Brenner zurückzuschicken. Das alles sind Ereignisse, die ganz deutlich vor allen Dingen der Lega in die Hände spielen. Also vieles geschieht im Augenblick, was rechtens scheint und was so in Ordnung ist, was aber in Italien genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man eigentlich will. Ein Nachgeben, ein Miteinander diskutieren und einen gemeinsamen Ausweg aus dieser Krise zu finden.
Und hier sind die EU-Institutionen jetzt wirklich in einem Dilemma. Auf der einen Seite müssen sie jetzt nach dem Regelbuch gehen, was die Fiskalpolitik angeht. Sonst kommen Länder, die eher fiskalkonservativ orientiert sind und die auf eine ordentliche Haushaltspolitik auch pochen, ihrer europäischen Partner, und sagen zum Beispiel zur Europäischen Kommission, ihr dürft Italien jetzt hier, müsst ihr genauso behandeln wie alle anderen auch und wie uns auch. Das heißt, die Kommission muss jetzt diesen Regelkatalog umsetzen. Auf der anderen Seite weiß sie, und das hat Herr Hoffmann auch gerade angesprochen, dass dieser latente Konflikt, den Italien und die EU-Institutionen jetzt haben und möglicherweise über die nächsten Monate haben, sowohl den populistischen Strömungen in die Hände spielt, aber auch den nicht populistischen italienischen Bevölkerungen, die sich von der EU alleingelassen gefühlt hat. Also da tritt die EU-Kommission jetzt auf sehr, sehr fragilem Boden.
Frau Gnad, man fühlt sich ein bisschen erinnert an die Griechenland-Krise. Auch dort haben wir eine populistische Regierung aus Rechten und Linken. Ich will gar nicht erzählen, was uns da alles bedrückt hat mit diesen endlosen Sitzungen und den vielen, vielen Milliarden. Aber das Ganze sollte ja auch so eine Art Lehreffekt haben. Hat denn Italien irgendwas aus Griechenland gelernt? Hoffentlich nicht, dass die Europäische Union erpressbar ist.
Also ich glaube, was beide Seiten gelernt haben, was alle Seiten gelernt haben, ist, dass man in bestimmten Situationen mit Eskalation einfach nicht weiterkommt. Das funktioniert dann vielleicht für den heimischen Markt und funktioniert für die heimischen Medien, aber man kommt da in der Sache nicht weiter. Das ist auf jeden Fall eine Lernerfahrung, die die EU-Institutionen und die europäischen Länder in der Griechenland-Frage gemacht haben. Aber man hat natürlich auch gesehen, dass ein gewisses Aufrechterhalten von Druck durchaus auch erstmal zu Hause gut ankommt. Also von daher ist es wahrscheinlich schwer, sowieso die Fälle miteinander zu vergleichen. Und ökonomisch würde ich die Fälle auf keinen Fall miteinander vergleichen wollen. Da müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Aber was jetzt die Dynamiken mit den EU-Institutionen angeht, gibt es wahrscheinlich relativ viel Lehren in der Praxis, aber die Grundkonstellation, dass Europa manchmal als Buhmann oder als Sündenbock benutzt wird, die bleibt bestehen.
Sind die Italiener europafeindlich oder auch eurofeindlich, Herr Hoffmann?
Die letzten Umfragen sind nicht sehr vielversprechend. Und da gibt es gerade auf Ihre Frage die präzise Antwort. Die Italiener sind einerseits inzwischen überwiegend eher gegen die EU eingestellt, was eine völlig neue Konstellation ist. Das hat es früher nie gegeben. Es liegt unter 50% die Zustimmung zur EU. Aber etwa 70% haben gleich wieder erklärt, dass sie auf keinen Fall den Euro verlassen wollen. Also das widerspricht sich natürlich. Man kann nicht gegen die EU sein und gleichzeitig den Euro behalten. Und das drückt auch ein bisschen aus, wie verwirrt eigentlich auch die Situation. Bei vielen Italienern ist das Einzige, was so eine Gesamtströmung, so ein Gesamtgefühl in der Bevölkerung im Augenblick ist, ist die Tatsache, uns geht es schlecht, wir haben Probleme, wir haben riesige Schulden, wir sollen Teil einer Gemeinschaft sein und wo ist jetzt die Gemeinschaft, die uns in solchen Zeiten endlich mal unter die Arme greift? Man sieht schon ein, dass Italien viele Fehler gemacht hat und an vielem, was hier in Italien passiert ist, auch selbst verantwortlich ist. Aber das allein impliziert ja noch keine Lösung. Ne? Also man hat zwar was falsch gemacht, aber möglicherweise ist wirklich die Wahrnehmung in Italien, dass man so riesige Probleme hat, mit denen man alleine nicht mehr fertig wird, so deprimierend, dass man sich halt Leuten wie Salvini und Di Maio jetzt anschließt und sagt, macht ihr mal.
An der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008, da hatten die Italiener definitiv keinen Anteil. Und dennoch hat diese Krise Italien ganz besonders stark getroffen. Ich habe da mit einigem Erstaunen etwas von den Unternehmer-Selbstmorden im Veneto gelesen. 30.000 Firmen gingen pleite und viele Unternehmer haben das einfach nicht verkraftet und dann diese tragische Konsequenz gezogen. Hat sich das inzwischen gebessert? Produziert Italien wieder? Kommt es raus aus diesem Schock der Finanz- und Wirtschaftskrise?
Also Italien war von der unmittelbaren Finanzkrise 2008, 2009 eigentlich gar nicht in dem Maße getroffen wie viele andere Industriestaaten. Also es war zu dem Zeitpunkt kein großer Schock, der die italienischen Banken destabilisiert hätte. Wenn man das etwa mit Irland vergleicht, wo sich praktisch das Eigenkapital der irischen Banken über Nacht in Luft aufgelöst hatte. Was Italien mehr kennzeichnet, ist diese ökonomische Auszehrung, die schon vor der Schuldenkrise und Finanzkrise des Jahres 2008, 2009 eingesetzt hat. Also ökonomische Analysen weisen darauf hin, dass die Probleme in Italien eigentlich schon bis in die 90er Jahre zurückreichen, nämlich eine allmählich sinkende Produktivität, keine wirklichen Wachstumsfortschritte. Das Rückgrat der italienischen Wirtschaft waren auch immer starke Familienunternehmen in Branchen auch etwa wie dem Maschinenbau. Und dass die mehr und mehr an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, dass die etwa im Bereich der ganzen digitalen Revolution ein Stück weit den Anschluss verloren haben. Und das sind ganz gravierende Fragen, die weisen auf Dinge hin. Was für ein Bildungssystem hat eigentlich Italien? Wie bereitet es die Menschen darauf vor? Nach welchen Kriterien werden auch Manager ausgewählt? Ich weiß es von den Universitäten, also auch italienische Universitäten. Es gibt exzellente italienische Universitäten, aber es gibt auch eine große Zahl an Universitäten. Da wird nicht unbedingt nach wissenschaftlicher Exzellenz befördert, sondern mehr nach der Frage, welchen Professor kennt man am besten. Also dieses ganze
Aber das gibt es in Deutschland auch.
Das ganze Beziehungsgeflecht, eben nicht diese Leistungsorientierung. Das sind italienische Ökonomen, die diese Analysen aufgeschrieben haben. Und das hat alles schon vor der Finanz- und Schuldenkrise eingesetzt. Also ist mehr dieses Ausschleichen, dieser lange Prozess der Stagnation. Italien ist heute von der Wirtschaftsleistung noch nicht wieder auf dem Stand, in dem es vor der Finanz- und Schuldenkrise 2009 war. Das ist eine Zeit, in der Deutschland um 20-25% an Wirtschaftsleistung dazugewonnen hat. Da liegen inzwischen Welten dazwischen.
Und warum, Herr Heinemann, warum gilt das italienische Bankensystem als so fragil, dass es praktisch jederzeit einstürzen könnte?
Das italienische Bankensystem hat natürlich entscheidend an dieser Auszehrung gelitten, hat heute im hohen Maße, mit im höchsten Maße sogenannte faule Kredite. Also ein fauler Kredit ist ein Kredit, der nicht mehr vertragsgemäß bedient wird. Das liegt heute bei über 10% aller Kreditausreichungen. Und die zweite große Schwäche der italienischen Banken ist inzwischen die ganz starke Risikokonzentration auf italienische Staatsanleihen. Die italienischen Banken fahren heute fast schon Verzweiflungskurs. Geld, was sie reinnehmen, das nutzen sie vor allen Dingen noch, um italienische Staatsanleihen zu kaufen. Also diese Verbindung zwischen Staat und Banken, die ist besonders ausgeprägt übrigens bei öffentlichen Banken, wo ein starker politischer Einfluss besteht. Diese Vetternwirtschaft zwischen Banken und Politik, die ist ganz, ganz ausgeprägt. Und das macht die italienischen Banken heute so verletzlich.
Diese Verletzlichkeit steigt natürlich jetzt in der jetzigen Situation, dass Investoren und Marktteilnehmer sich natürlich jetzt fragen, was passiert mit dem Haushalt, was passiert mit der mittel- und langfristigen Wirtschaftspolitik und dementsprechend auch ihre Risikoaufschläge wieder hochsetzen. Also das kommt dann nicht sofort bei den Konsumenten und bei den Firmen an, aber über die Banken gibt es da schon auch einen indirekten Kanal, dass dann Finanzierungen wieder teurer werden und das ist natürlich ein Problem dann für die Wirtschaftsleistung.
Die EZB hat ja im großen Stil Staatsanleihen aufgekauft. Was hat das Italien gebracht? Haben die davon profitiert?
Sie haben stark profitiert von diesen Anleihekäufen. Auf Italien entfällt gemäß EZB-Kapitalschlüsse doch eine ganz nennenswerte Größenordnung dieser Anleihekäufe. Es ist sogar so, dass die EZB einen Tick noch mehr gekauft hat, als eigentlich diesem EZB-Kapitalschlüssel entspricht. Und wir haben das mal nachgerechnet. Im Grunde seit 2015 ist so indirekt das komplette italienische Staatsdefizit von der EZB durch Anleihekäufe finanziert worden.
Das klingt erstaunlich. Liegt da ein Risiko für uns deutsche Steuerzahler drin? Also das ist ja immer die Frage, ja, die dann sofort als nächstes kommt.
Ja, da liegt ganz klar ein Risiko drin. Es gibt inzwischen doch vielfältige Risikoverbünde in Europa. Das ist erstmal die Frage, was passiert mit den italienischen Banken, wenn die ins Rutschen kommen? Wer sichert sie ab? Das ist zum Zweiten die Frage, diese Forderungen, die die Europäische Zentralbank über die italienische Zentralbank erworben hat, diese Forderung gegen den italienischen Staat. Was passiert eigentlich mit dem in diesem fast undenkbaren Ereignis eines Euro-Austritts? Natürlich, da liegen schon Größenordnungen, die man soll jetzt keine Panik an die Wand malen, aber das sagt alles, dass so dieser ungeordnete Austritt Italiens aus der Währungsunion, dass das ein Risikoszenario ist, was wir auch im eigenen Interesse wirklich versuchen sollten zu vermeiden.
Herr Hoffmann, ein großes Thema in Italien ist lo spread, also der Spread oder der Unterschied, der Zinsaufschlag für gute Bonitäten und schlechte Bonitäten. Italienische Staatspapiere gelten inzwischen als etwas risikoreich und sind damit höher verzinst als beispielsweise deutsche. Nun sagt ja die EZB, dass sie irgendwann dieses Programm, Staatsschulden aufzukaufen, einstellen, runterfahren wird. Dann muss sich Italien an den Märkten refinanzieren. Wissen die Italiener bzw. weiß die italienische Regierung, welches Risiko sie da eingeht, was nun die Zinsen angeht oder sogar die Möglichkeit eines Käuferstreiks?
Also die Experten in der Regierung, da gibt es ja nun schon einige, die wissen das natürlich ganz genau. Die Frage ist, ob die Politiker, für die sie arbeiten, das auch hören wollen. Und genau das ist im Augenblick mit Nein zu beantworten. Also so hat zum Beispiel der Zuständige für die Rentenanstalt jüngst erklärt, wenn wir so weitermachen mit dem Renteneintrittsalter, also dieses Zurückfahren auf 60 Jahre und wenn wir das dann hochrechnen, dann kostet uns das, ich weiß nicht, ich glaube, er hat von 80 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren gesprochen und der ist sofort zurückgepfiffen worden und wurde sofort beschuldigt von Salvini, er treibe der Politik, er soll seinen Job aufgeben und soll dann bei den nächsten Wahlen kandidieren, dann könne er solche Sachen sagen. Also man ist einfach schon so weit, dass man auch wirkliche Fakten gar nicht mehr hören will, weil das nicht mehr ins politische Konzept passt. Dieses Irrationale, das natürlich eine klare politische Absicht ist, verwirrt die Menschen und verdeckt die wahren Probleme und vor allen Dingen desinformiert die Menschen. Im Kopf der Italiener ist immer Deutschland, so der Buhmann am Ende, weil die so wenig Zinsen zahlen und wir so viele. Warum das alles so ist und wie kompliziert das alles war, bis es dazu kam, das sind dann wieder Dinge, die nicht hinterfragt werden, die auch nicht geklärt werden und mit denen man auch wirklich in Italien, ich glaube, keine Wählerstimmen mehr zusammenschaufeln kann. Also was man braucht, sind klare Ansagen, klare Positionen. Man ist dagegen erstmal, man kämpft für die Unabhängigkeit Italiens, für einen Neuanfang. Und wie Herr Heinemann gesagt hat, sicherlich auch mit dem Ausblick, dass irgendjemand irgendwann mal zumindest für einen Teil der italienischen Schulden aufzukommen hat, weil die Italiener selber inzwischen sich eingeredet haben, dass ja die die anderen, die Wertpapiere in Italien gekauft haben, am Ende ja auch an Italien verdient haben. Ne? Also da kommt alles so in einem Wirrwarr von Vorstellungen zusammen, das auch zu tun hat mit einem neuen, wachsenden Nationalgefühl der Italiener. Man hält sich irgendwie für den Prügelknaben und das wird einem auch immer wieder eingetrichtert in den Medien, in den Diskussionen. Und auch das ist ein ganz schlimmer Zug im Augenblick in der italienischen Politik, der natürlich Europa massiv schadet. Darin sehe ich auch ein ganz, ganz großes Problem, mal abgesehen von all den Diskussionen über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die jetzt im Augenblick auf dem Tisch liegen.
Das SWR2-Forum Italien und die EU kehrt die Euro-Krise zurück mit Karl Hoffmann, Friedrich Heinemann und Katharina Gnad. Italien als der Prügelknabe. Heute haben die Italiener einen blauen Brief aus Brüssel bekommen und postwendend zurückgeschickt. Also offensichtlich fällt es der EU-Kommission schwer, über dieses Instrument Druck auszuüben. Man kann eine Regierung logischerweise nicht zum Jagen tragen, aber irgendwie muss man sie dazu bewegen, die Regeln, die Verträge einzuhalten, die sie ja auch selbst unterschrieben hat, beziehungsweise das Land unterschrieben hat. Frau Gnad, wie kann denn die Kommission jetzt noch Druck ausüben?
Na, so unattraktiv das jetzt klingt, aber wenn man es mal positiv sieht, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass die EU-Institutionen und die italienische Regierung über dieses Thema Haushalt in den nächsten Wochen und Monaten weiterreden werden müssen, weil es möglicherweise ein Verfahren gibt und da gibt es weitere Prüfaufträge und so weiter und so fort. Und ich denke, es ist eine kleine Chance, aber es besteht eine Chance, dass man jetzt in Form von Austausch, Dialog und Kompromissen da möglicherweise in dieser Debatte weiterkommt. Das ist relativ optimistisch gesehen, aber das ist momentan die einzige Möglichkeit und die einzige Plattform, die die EU-Institutionen haben, um konstruktiv mit der italienischen Regierung ins Geschäft zu kommen und ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, alle anderen Kanäle, die besonders laut sind oder über die Medien gehen, die werden alle das Gegenteil bewirken und zu größerer Kritik gegenüber der EU führen. Das heißt, man muss jetzt seine Hoffnungen darauf setzen, dass diese Verfahren, die wir haben in den verschiedenen Dialogplattformen, möglicherweise den Italienern zumindest zu einem Teil klargemacht wird, wenn ihr diese Reformen macht, ist eure Chance, und ihr wollt ja Wachstum, ist eure Chance vielleicht doch höher. Das ist relativ wenig, aber das ist das, was im Moment da ist.
Für diesen konstruktiven Ansatz, den Frau Gnad da gerade charakterisiert hat, gibt es auch gute Ideen. Die Kommission bereitet ja auch gerade vor den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Und da ist die Idee, zum Beispiel Reformen auch ein Stück weit zu honorieren. Dass man sagt, ein Land, was jetzt mal versucht, seine Arbeitsmärkte, sein Bildungssystem zu reformieren, kann aus dem EU-Haushalt mit gewissen Anreizen hoffen. Und das sind mal diese konstruktiven Töne, die man, glaube ich, braucht jetzt in dem Geschäft. Dass eben Europa da nicht immer nur als Buhmann dasteht. Zumal die Kommission eigentlich eine große Chance hat. Sie kann den Buhmann ein Stück weit den Finanzmärkten überlassen. Ne? Denn der eigentliche Druck, wie wir das gerade schon festgestellt haben, kommt nicht vom Stabilitätspakt und der Möglichkeit, dass man da irgendwann mal eine Geldstrafe verhängen kann. Das ist alles nicht glaubwürdig. Der eigentliche Druck kommt von den Ratingagenturen, die die Bonitätsnote Italiens zurücknehmen, die Zinsen steigen lassen. Und was da ganz wichtig ist, dass natürlich die Europäische Kommission, aber auch etwa die Europäische Zentralbank, jetzt nicht vorschnell signalisieren, wir werden euch helfen. Also man muss im Grunde den Druck der Kapitalmärkte da auch wirken lassen. Also das wäre eine gute Arbeitsteilung. Die Kapitalmärkte machen Druck und die Europäische Kommission versucht, die Hand zur Unterstützung der Reformen hinzureichen.
Ich glaube, dass also sehr viel Diplomatie eigentlich angesagt ist. Jetzt Italien weiterhin zu kritisieren, das heißt einfach nur den Populisten weiter in die Hände zu spielen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auf eine sehr italienische Art der Politik ein bisschen einzugehen und Forderungen zu stellen, dann sich dagegen zu stellen und sich in vielen kleinen Schritten, Frau Gnad hat das sehr gut gesagt, anzunähern. Ich glaube, das ist auch das, was man im Grunde genommen in Italien erwartet. Man stellt eine Maximalforderung, man freut sich darüber, dass alle aufschreien, aber im Grunde genommen weiß jeder, dass man ohne den anderen nicht auskommt. Und es geht jetzt wirklich nur darum, dass man auch in den anderen Ländern auf Italien sieht, nicht mit dem immer wieder üblichen Kritisierenden, ach die Italiener und bei denen geht es immer so locker zu. In Italien geht es überhaupt nicht locker zu und viele Menschen leiden hier unter der Krise, wie man sich das vielleicht in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Und genau da setzt eigentlich das Hauptargument ein, auch solidarisch zu sein mit einem Land Italien, was man ja so unendlich liebt, was aber eben auch Hilfe braucht und Verständnis. Und wenn das im Augenblick mal gerade diesen Populisten zugutekommt, die man ja eigentlich überhaupt nicht mag, weil sie so laut sind und weil sie jeden irgendwie ziemlich beleidigen, dann hilft das gar nichts. Man muss tatsächlich sehen, dass viele Vorgängerregierungen, und vergessen wir nicht, diese Krise hat auch ein bisschen einen Ursprung zu Beginn von der Regierungszeit Berlusconi, und das waren 20 Jahre, in denen das Land wirklich auch ruiniert wurde von einer Art von Politik, wie wir sie vorher nie gekannt haben, dass das alles natürlich jetzt nicht nur die Schuld von diesen beiden populistischen Parteien oder Bewegungen ist, das sind ja nicht mal Parteien, sondern dass das alles Gründe hat, die weit zurückliegen und weshalb man den Italienern auch nicht nur mit Kritik begegnen kann, sondern sie auch ein bisschen mit Verständnis vielleicht wahrnehmen muss.
Eine Sache möchte ich da noch hinzufügen. Dialog und Kompromissbereitschaft oder Gesprächsbereitschaft darf natürlich jetzt nicht heißen, die Zeit zu verschleppen. Weil Herr Heinemann hat es gerade angesprochen, der kurzfristige Druck wird wahrscheinlich über die Märkte kommen. Und was nicht passieren darf, ist, dass diese vielleicht sehr diplomatischen, vielleicht auch mal hinter geschlossenen Türen Diskussionen so aussehen, als käme Europa da nicht weiter. Weil dann besteht die Gefahr, dass die wirtschaftliche und die finanzielle Situation in Italien über die Märkte schlechter wird, eskaliert. Und was wir jetzt auf jeden Fall nicht brauchen, ist eine wirtschaftliche Eskalation. Das heißt, hier muss man schon diese Balance finden zwischen, wir schreiten voran, es gibt Prozesse und das, wir warten auch jetzt nicht Ewigkeiten, sondern gucken sehr eng und gucken auch sehr genau, weil sonst besteht die Gefahr, dass uns ähnlich wie in anderen Krisenländern in der Vergangenheit uns die Märkte davon galoppieren und wir dann doch wieder als politische Akteure dann doch wieder hinterher reagieren müssen. Und das möchte man bei so einer großen Volkswirtschaft wie Italien, die, wir haben es schon gesagt, die man so wirtschaftlich eben nicht so einfach retten kann, auch mit den Instrumentarien, die wir in Europa haben, das möchte man auf jeden Fall vermeiden.
Frau Gnadt, wenn wir uns das ganze Geschehen mal als ein Spielfeld vorstellen, dann ist die EU-Kommission auf diesem Spielfeld Mitspieler und Schiedsrichter zugleich. Ist das eine angemessene Rolle?
Das wird ja immer wieder in der Fiskalpolitik angemerkt, dass es für die Kommission eine schwierige Lage ist, sowohl zu überwachen, ob die Mitgliedstaaten ihre Haushalte einhalten, als auch gleichzeitig sozusagen der Regelgeber zu sein. Im Moment sind die Rollen nun mal so verteilt. Ich glaube, das führt uns zu einem anderen Punkt. Wir denken ja in der Eurozone über Reformen und Regeln nach. Und eine Frage ist auch diese Frage nach der Rollenaufteilung. Mit dieser italienischen möglichen Krise sind wir natürlich weiter weg denn je, was weitere Reformen angeht. Das heißt, das ist sozusagen ein weiterer Grund, mit Italien jetzt eine einvernehmliche Lösung zu finden, dass wir das Regelwerk der Eurozone und die Rollen und die Dynamiken, die sich zwischen den Institutionen ergeben, die teilweise auch nicht so gut sind, dass wir die nochmal angehen können auf die mittlere Frist.
Mario Draghi wäre vielleicht auch nochmal zu nennen als eine Instanz, der EZB-Chef. Der hat zumindest den Vorteil, dass er sich mit Italienern auf Italienisch unterhalten kann, weil er selber Italiener ist. Also welche Rolle spielt denn nochmal konkret die EZB?
Also die Europäische Zentralbank hat den Vorteil, dass sie tatsächlich unabhängig ist, nicht in dem Sinne eine politische Institution, wie das die Europäische Kommission ist, aber sie hat nun mal einen ganz eindeutigen Auftrag und das ist die Stabilität des Geldes, des Euro zu gewährleisten und sie würde komplett aus der Rolle fallen, wenn sie anfangen würde, eine spezifische Italienpolitik zu machen. Man wirft ihr das ja jetzt schon vor, von Seiten der Euro-Rettungskritiker, dass sie sich viel zu weit hat reinziehen lassen in die Fiskalpolitik, in die Schuldenfinanzierung der Euro-Staaten. Und sie muss jetzt, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren und auch wiederherzustellen, muss sie jetzt glasklar deutlich machen, dass sie sich nur an der Eurozone insgesamt orientiert und natürlich nicht Gewehr bei Fuß steht, um eine selbstverschuldete neue Finanzkrise Italiens abzuwickeln. Und zum Jahresende ist das Ende der Anleihekäufe angekündigt. Es wird dann über den Jahreswechsel heraus aus heutiger Sicht keine weiteren Anleihekäufe geben. Es stellt sich dann die Frage, welche Anleihen, also wenn Anleihen fällig werden in der Bilanz der Europäischen Zentralbank, werden die nachgekauft. Das ist für Italien auch extrem wichtig, dass die Europäische Zentralbank nachkauft. Aber da kann es eben zum Beispiel in einer weiteren Verschlechterung passieren, dass die Ratingnoten italienischer Staatsanleihen so schlecht werden, dass die EZB dann gar nicht mehr nachkaufen darf nach ihren eigenen Regeln.
Also ich glaube, Moody's hat es ja gerade getan. Also Moody's hat so weit runter geratet, dass jetzt noch eine Stufe schlechter
sind jetzt schon
die italienischen Staatspapiere zu reinem Ramsch machen würde.
Genau, die sind jetzt schon relativ nah an diese Grenze gekommen. Und wenn die Regierung wirklich diese Politik so fortsetzt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass die auch ganz ins Ramschniveau absinken. Und dann kann das Land nicht mehr auf EZB-Hilfen hoffen. Und das ist vielleicht auch das Beste, was die EZB machen kann, glasklar zu sagen, wir werden unsere Regeln nicht verletzen. All das wird diesen Druck der Märkte auf das Land erhöhen. Denn wir können ja Irrationalität nicht beliebig entschuldigen. Nach dem Motto, Entschuldigung, jetzt ist da ein ganzes Volk sozusagen komplett irrational abgedriftet und dann müssen wir die halt weiter ernst nehmen. Das kann ja natürlich keine Lösung sein, sondern man muss sich dann am Ende des Tages auch vorbereiten, wenn diese Irrationalität zu einer ökonomischen Katastrophe führen sollte, dass das nicht Europa in den Abgrund reißt. Und das ist letzten Endes auch ein Szenario, was die Europäer jetzt durchdenken müssen.
Zunächst einmal gab es die Dramatik des heutigen Tages. Die italienische Regierung empfing den blauen Brief aus Brüssel und hat ihn postwendend zurückgeschickt. Das heißt, man wusste schon vorher, was man dazu zu sagen hat. Aber formal hat man jetzt noch 2 Wochen Zeit, eine Antwort zu formulieren und dann nach Brüssel zu schicken. Glauben Sie, dass sich da noch etwas bewegt, Herr Hoffmann?
Ich denke schon, man wird es zwar als etwas verkaufen, das nicht danach aussieht. Die Italiener sind auch im Formulieren ihrer Äußerungen ziemlich gut. Es wird auch weiterhin dieses Bad Cop und Good Cop Spiel geben. Wir haben ja diese völlig absurde Situation, dass wir in dieser Regierung Opposition und Regierung vereint regieren sehen. Also mal ist der eine gegen den anderen und mal der andere wieder gegen den einen. Und das sieht so aus, als würden sie sich gegenseitig immer mal versuchen zu kritisieren und das Wasser abzugraben. Aber sie werden sich am Ende darauf einigen, dass man es nicht zum Äußersten kommen lassen wird. Aber die harte Haltung gegenüber Brüssel und die Vorurteile bzw. das Irrationale, was Herr Heinemann gesagt hat, wird weiterhin gepflegt werden. Man wird immer wieder auf irgendwen deuten, den man als den Buhmann ausgemacht hat. Ob es nun die EZB ist oder die Ratingagenturen, die ja überhaupt die allerschlimmsten sind für die Italiener. Dieses Spiel wird weiter getrieben werden und auf dieser Basis wird auch Brüssel verhandeln müssen. Am Ende wird man sicherlich einen Kompromiss finden, denn das alles jetzt kaputt machen zu wollen und angesichts des Spread, der ja nun wirklich weiterhin steigt und die Italiener jetzt schon, ich glaube, etwa 6 bis 8 Milliarden Euro gekostet hat, allein in den letzten Monaten, das muss gestoppt werden. Das wissen auch die Regierenden in Rom und das wird auch passieren. Aber wie es tatsächlich weitergeht und welche Forderungen Rom stellt, um die Verhältnisse in Brüssel zu ändern, um die ja auch die Verantwortlichkeiten neu zu ordnen, das müssen wir sehen. Rom wird sich möglicherweise dann ja ein bisschen zurücknehmen, wenn dafür aber auch Forderungen auf einer höheren, auf einer politischen Ebene mit den anderen europäischen, mit den anderen EU-Mitgliedern vereinbart sind und dann umgesetzt werden, spätestens nach der nächsten Europawahl.
Man gewöhnt sich so langsam daran, dass wir in verrückten, irren Zeiten leben, Frau Gnad. Glauben Sie, dass vielleicht doch irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo wir unsere Euros wieder in harte D-Mark umtauschen?
Diese Frage stellen wir uns, glaube ich, mit jeder Krise oder jedem Problem in Euro-Ländern immer wieder aufs Neue. Und die Vergangenheit hat bisher gezeigt, dass die Eurozone viel widerstandsfähiger ist, weil auch einfach der politische Wille da ist, dieses Projekt und diese Einheit nicht auseinanderfliegen zu lassen. Von daher stelle ich mich da persönlich nicht drauf ein. Man muss aber auch sagen, dass dieser politische Wille, für den muss auch in der Zukunft gekämpft werden, der muss auch weiter von den Mitgliedstaaten getragen werden. Das heißt, dieses europäische Projekt an sich, das Einigungsprojekt, das kann nur bestehen und der Euro kann nur bestehen, wenn es den grundsätzlichen Willen in Europa gibt, politisch zusammenzubleiben. Dann regeln sich bestimmte wirtschaftliche Probleme, regeln sich dann, aber wenn dieser politische Wille wegfällt, dann sehen wir düsteren Zeiten entgegen.
Herr Hoffmann, wollen die Italiener die Lira zurück?
In romantischen Momenten wollen sie die Lira zurück. Und es gibt immer noch Leute wie Berlusconi zum Beispiel, der heute uns noch in Lira vorrechnet, was es kostet oder was es gegeben hat damals, weil das immer so schön viel klingt. Im Prinzip, und ich habe das ja schon gesagt, bei der letzten Umfrage haben die Italiener klar gesagt, sie wollen eigentlich im Euro bleiben, weil das sind sie auf jeden Fall. Gute Rechner und Geschäftsleute, und sie wissen, dass ein Ausstieg aus dem Euro sie enorm viel Geld kosten wird und eine völlig ungewisse Zukunft für sie bedeuten würde. Und ich glaube, dass sie das sicherlich nicht wagen werden.
Herr Heinemann, sehen wir vielleicht doch irgendwann ein Happy End? Der Euro bleibt und Italien baut sein Staatsdefizit ab?
Ich kann leider am Ende nicht für Optimismus sorgen. Der Weg, den die italienische Regierung jetzt eingeschlagen hat, ohne ganz erhebliche Korrekturen, wird er das Land aus der Eurozone führen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Italien und die EU kehrt die Euro-Krise zurück. Im SWR2-Forum diskutierten Professor Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, Dr. Katharina Gnad von der Bertelsmann Stiftung in Berlin und Karl Hoffmann, Italien-Korrespondent in Palermo. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihn.